Sie hören den Artikel Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 21.01.2007. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Widerstand. Hauptartikel: Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Parteien der Sozialdemokraten und Kommunisten waren bereits in der Zeit des Austrofaschismus ab 1934 verboten gewesen und viele von ihnen waren verhaftet worden, sie verfügten aber noch über intakte Organisationen. Nach dem Anschluss und den ersten Verhaftungswellen lösten sie die zentralen Strukturen auf und organisierten sich in kleinen örtlichen Gruppen, die untereinander nur geringen Kontakt unterhielten, um die Verfolgung zu erschweren. Eine kommunistische Parole jener Zeit lautete: Du bist jetzt die Partei. Die Führung der römisch-katholischen Kirche, die in den Jahren bis 1938 auch personell eng mit dem austrofaschistischen Regime verbunden gewesen war und deren Bischöfe den Anschluss befürwortet hatten, mussten schon nach kurzer Zeit feststellen, dass die erhoffte Koexistenz mit den nationalsozialistischen Machthabern sich nicht erfüllen würde. Der Einfluss der Kirche wurde in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Kirchliche Schulen wurden aufgelöst und der Religionsunterricht zum Freifach, an dessen Stelle Schüler sich in der Hitlerjugend betätigen sollten. Ihre Finanzierung erfolgte nicht mehr von Seiten des Staates, sondern durch Kirchenbeiträge der Gläubigen. Trauungen im Standesamt wurden obligatorisch und amtliche Ehescheidungen wurden für Katholiken eingeführt. Am 7. Oktober 1938, einem Herz-Jesu-Freitag, rief Kardinal Iniza Jugendliche zu einer Andacht zum Rosenkranzfest in den Wiener Stephansdom. Etwa 7000 vorwiegend junge Katholiken folgten dem Aufruf und beantworteten Inizas Predigt, in der er feststellte: Nur einer ist euer Führer, Jesus Christus, mit Ovationen. Nach der Andacht versammelten sich viele der Anwesenden vor dem nahegelegenen erzbischöflichen Palais und riefen: Wir wollen unseren Bischof sehen, was eine klare Parteinahme für die Kirchenführung und gegen die Nationalsozialisten war. Diese beantworteten die unerwartet vehementen Proteste mit zahlreichen Verhaftungen und am folgenden Tag mit der Erstürmung und Verwüstung des Palais durch Angehörige der Hitlerjugend, der die Polizei tatenlos zusah. Gauleiter Josef Bürkel hielt wenige Tage später vor zehntausenden NS-Anhängern am Heldenplatz seine Rede gegen die politisierenden Geistlichen. Die Kundgebungsteilnehmer zeigten Transparente mit Parolen wie »Pfaffen auf den Galgen« und »Inizza und Jud, eine Brut«. Die Kirchenführung ging in der Folge offenen Konfrontationen mit den Machthabern großteils aus dem Weg. Gegen die Deportation der jüdischen Bevölkerung wurde kein Protest erhoben, jedoch sprachen die Bischöfe sich klar gegen die Tötung von körperlich und geistigen Behinderten aus. Von Seiten christlicher Laien und einzelner Priester gab es hingegen heimliche Unterstützung für Verfolgte, die in Kirchengebäuden versteckt wurden, oder die Teilnahme an Widerstandsgruppen. Zu den bekanntesten Opfern, die als Verräter oder wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet wurden, zählen der Wehrdienstverweigerer Franz Jägerstätter, die Ordensschwester Maria Restituta sowie die Priester Jakob Gapp und Otto Neururer. Der Widerstand durch sozialdemokratische und kommunistische Aktivisten setzte, nachdem viele von ihnen bereits zur Zeit des austrofaschistischen Regimes oder direkt nach dem Anschluss verhaftet worden waren, erst 1940-41 verstärkt ein. So verübten Eisenbahn- und Industriearbeiter immer wieder Sabotageakte. Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat auf Hitler und der Umsturzversuch durch Offiziere der deutschen Wehrmacht und Staatsbeamte. Zu den Beteiligten gehörten auch die Offiziere Robert Bernardis aus Innsbruck, der am 8. August vom Volksgerichtshof zum Todes verurteilt und hingerichtet wurde, und der Wiener Karl Schokol, der unentdeckt blieben konnte. Wenig später gründeten Angehörige verschiedener Widerstandsgruppen das Provisorische Österreichische Nationalkomitee. Die bekannteste dieser Gruppe war die unter der Chiffre O5 auftretende. Das O und der als fünfter Buchstabe des Alphabets gekennzeichnete E stand für OE oder Österreich. Mitglieder waren unter anderem der Publizist Fritz Molden, der im Schweizer Exil als Kontaktmann der Gruppe zu den Westalliierten wirkte, und der spätere Bundespräsident Adolf Scherf. Die Gruppe O5 arbeitete auch eng mit der an der Operation Radetzky beteiligten Offizieren, darunter erneut Major Karl Schokol, zusammen. die in den letzten Kriegstagen versuchten, die Schlacht um Wien durch eine kampflose Kapitulation zu verkürzen und so die Zerstörung der Stadt zu verhindern. Es gelang ihnen, Kontakt mit der sich nähernden sowjetischen Armee aufzunehmen, die Operation wurde aber verraten und 3 enge Mitarbeiter Schokols an Straßenlaternen in Floridsdorf erhängt. Partisanengruppen, die vor allem in den letzten Kriegsjahren aktiv waren, existierten in der Steiermark und Kärnten, Geiltal. Zum Teil standen sie in Kontakt mit jugoslawischen Partisanen, an deren Seite ab November 1944 auch ein österreichisches Freiheitsbataillon gegen die deutschen Besatzer kämpfte. Auch Privatpersonen, die keiner Organisation oder Gruppe angehörten, betätigten sich vereinzelt im Widerstand, indem sie beispielsweise Juden und anderen Verfolgten Unterschlupf gewährten. Eine Reihe von ihnen, darunter Gottfried von Einem, Ella Lingens und Hermann Langbein, wurden nach dem Krieg als Gerechte unter den Völkern in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt. In Österreich fielen rund 2700 im Widerstand Aktive der NS-Justiz zum Opfer, wurden für ihre Tätigkeit verurteilt und hingerichtet. Etwa 10.000 wurden in Gefängnissen der Gestapo ermordet. Österreicher im Exil. Viele Österreicher, darunter eine große Zahl von Künstlern und Intellektuellen, war schon vor dem 12. März 1938 ins Exil gegangen. In den Wochen und Monaten nach dem Anschluss, als die Übergriffe auf jüdische Mitbürger und die Verfolgung politischer Gegner ahnen ließ, was noch folgen würde, flohen auch viele derjenigen, die zuvor geglaubt hatten, es würde schon nicht so schlimm werden. Allein vom März bis zum November 1938 verließen 130.000 Menschen das Land. Nur wenige der Emigrierten kehrten nach dem Krieg zurück. Von offizieller Seite gab es nach 1945, mit Ausnahme des Wiener Stadtrates Viktor Matejkas, auch keine Bemühungen, die Vertriebenen zu einer Rückkehr zu bewegen. Für Österreich bedeutet das nicht nur den Verlust eines Teiles seiner Bevölkerung, sondern große Teile seiner schöpferischen und intellektuellen Eliten. Unter den bekanntesten Künstlern, die emigrieren mussten, waren die Komponisten Arnold Schönberg und Hermann Leopoldi, die Filmschaffenden Leon Askin, Fritz Lang, Josef von Sternberg und Billy Wilder, geboren Samuel Wilder. Der Theaterregisseur Max Reinhardt, die Kabarettisten Karl Farkas, Hugo Wiener und Gerhard Bronner sowie die Schriftsteller Hermann Broch, Anton Kuh, Franz Werfel, Robert Musil und Friedrich Thorberg. Erich Fried floh mit seiner Mutter nach London, nachdem sein Vater im Mai 1938 während eines Verhörs durch die Gestapo getötet worden war. Stefan Zweig, der über London, New York, Argentinien und Paraguay nach Brasilien geflohen war, nahm sich dort am 22. Februar 1942 gemeinsam mit seiner Frau Charlotte Altmann aus Trauer über die Zerstörung seiner geistigen Heimat Europa das Leben. Dem Nobelpreisträger für Medizin des Jahres 1936, Otto Loewi, wurde vor seiner Abreise das Preisgeld abgepresst. Weitere Wissenschaftler im Exil waren Sigmund Freud, Erwin Schrödinger, Kurt Gödel, Martin Buber, Karl Popper, Lise Meitner und Walter Hollitscher. Manche der Emigranten nahmen auf Seiten der Alliierten aktiv am Kampf gegen das NS-Regime teil. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der schon in den 1930er Jahren in England lebte, meldete sich dort während des Krieges als Freiwilliger zu einer medizinischen Forschungsgruppe. Der Satiriker Georg Kreisler, 1938 geflohen und seit 1943 US-Bürger, war als Soldat in Europa stationiert. Unter den aus politischen Gründen Geflohenen war auch der Sozialdemokrat jüdischer Herkunft Bruno Kreisky, der in Schweden Asyl gefunden hatte und später als Bundeskanzler eine der prägendsten Persönlichkeiten der Zweiten Republik werden sollte. Krieg. Hauptartikel: Zweiter Weltkrieg. Chronologie: Zweiter Weltkrieg. Eine große Zahl der Offiziere der Wehrmacht stammte aus dem frühen Österreich, darunter alleine 240 Generäle. Auch in Gestapo und Polizei waren zahlreiche Österreicher tätig. In den besetzten Gebieten Südeuropas nahmen sie praktisch alle höheren Ränge ein. Insgesamt versahen rund 1,25 Millionen Österreicher ihren Dienst in Wehrmacht und SS. 247.000 davon fielen und blieben dauerhaft vermisst. Für die Bevölkerung wurden die Auswirkungen der Kriegswirtschaft schnell spürbar. Um Hungerkatastrophen, wie sie während des Ersten Weltkrieges entstanden waren, zu vermeiden, wurden sofort nach dem Beginn des Krieges Überfall auf Polen am 1. September 1939 Lebensmittelkarten aufgelegt. Die Grundversorgung war zwar sichergestellt, allerdings waren die Güter rationiert und viele Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände waren kaum zu bekommen. In der Bevölkerung war nach den schnellen Erfolgen in Polen und im Westfeldzug 1940, Eroberung der Niederlande, Luxemburgs, Belgiens und Frankreichs, die Zuversicht noch groß, dass der Krieg schnell vorüber sein würde. Der Krieg in Jugoslawien, Balkankrieg 1940 bis 1941, und die damit verbundene Verzögerung der Angriffspläne auf die Sowjetunion, Russlandfeldzug 1941 bis 1945, führten allerdings allmählich zu einer wachsenden Skepsis und einem Umdenken. Das Ende von Hitlers schnellen Erfolgen mit dem Scheitern von Moskau und schließlich der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad 1942-43 bedeutete den entscheidenden Wendepunkt des Kriegsverlaufs und auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Die Todesanzeigen im Völkischen Beobachter, in denen im Namen der Mütter in stolzer Trauer über den Tod von Vätern und Söhnen berichtet wurde, wurden zahlreicher und Soldaten auf Fronturlaub berichteten vom Grauen, das sie erlebt hatten. Auch die Versorgungslage wurde zunehmend problematisch. Lebensmittel, Heizmaterial und Spinnstoffe, Textilien war als undeutsches Wort verpönt, waren immer schwieriger zu besorgen. Frauen wurden zum Arbeitsdienst zwangsverpflichtet. Nachdem die Westalliierten ab 1943 von Süden her Italien eroberten, Operation Husky, und mit der Landung in der Normandie am 6. Juni 1944, Operation Neptune, zur Befreiung Frankreichs ansetzten, rückte das Kriegsgeschehen auch immer näher an die Donau- und Alpenreichsgau heran. Am 1. November 1943 wurde von den Außenministern der Sowjetunion, Großbritanniens und der USA die Moskauer Deklaration beschlossen. Darin erklärten sie die Besetzung Österreichs durch Deutschland am 15. März 1938 als null und nichtig. Luftangriffe auf Österreich. Kurz vor der Besetzung des Königreichs Jugoslawien durch das Deutsche Reich und Italien erfolgten am 6. April 1941 durch dessen Luftwaffe die ersten Luftangriffe auf österreichisches Gebiet im Zweiten Weltkrieg. Auf dem Grazer Frachtbahnhof wurden dabei 60 Eisenbahnwaggons zerstört. Am 13. August 1943 erreichten 61 B-24 Bomberflugzeuge der 9. US-Luftflotte USAAF vom Stützpunkt Bizerta in Tunesien auch erstmals Österreich. Ziel des Angriffes mit dem Codenamen Operation Juggler waren die Messerschmitt-Werke in Wiener Neustadt. Die offizielle Opferzahl betrug 185 Menschenleben. Wiener Neustadt sollte bis zum Kriegsende eine der am stärksten zerstörten Städte Österreichs werden. Die 29 Luftangriffe, während denen rund 50.000 Bomben abgeworfen wurden, zerstörten 88% der Gebäude der Stadt und forderten 790 Todesopfer. Im Februar 1944 begannen die massiven Luftangriffe großer britischer und US-amerikanischer Verbände auf Ziele in Österreich, Big Week. Am 17. März folgte das erste Bombardement Groß-Wiens, dessen Ziele die Raffinerie und Verladestellen in der Lobau waren. Erste Angriffe auf das Stadtgebiet folgten im Juli. 60 sowjetische Bomber erreichten erstmals am 22. Februar 1945 den Raum Wien. Der schwerste Angriff, dem so viele Menschen zum Opfer fielen, dass auch im Völkischen Beobachter die sonst üblichen Todesanzeigen nicht abgedruckt wurden, erfolgte am 12. März 1945 durch die USAAF, genau 6 Jahre nach dem Anschluss. Den insgesamt 53 Bombenangriffen bis zum Kriegsende fielen in der Stadt 8.769 Menschen zum Opfer, 6.214 Gebäude wurden vollständig und 12.929 schwer zerstört, 27.719 leicht beschädigt. Weitere Hauptziele waren ab dem Herbst 1944 Graz, 56 Angriffe, 1.980 Tote, Klagenfurt, 48 Angriffe, 744 Tote, Villach, 27 Angriffe, 266 Tote, Innsbruck, 22 Angriffe, 504 Tote und die Industrieregionen der Murmürzwurche sowie jene Orte, in die zuvor einige der Rüstungsbetriebe des Deutschen Reiches verlegt worden waren. Schwechat und 12 Faxing mit den Flugmotorenwerke Ostmark, Hallein mit seinen Flugmotorenwerken, die Panzerproduktion in Steyr, die Waffenproduktion in den Hermann-Göring-Werken Berlins und in der Obersteiermark, die Treibstoffproduktion in Moosbierbaum und die Raffinerien bei Wien. Die 22 Luftangriffe auf Linz kosteten 1679 Menschen das Leben. In Salzburg wurden während der 16 Angriffe unter anderem das Bahnhofsviertel und die Kuppel des Salzburger Domes zerstört. 531 Menschen kamen ums Leben. Insgesamt forderten die alliierten Luftangriffe unter Österreichs Zivilbevölkerung etwa 24.300 Todesopfer, einschließlich der betroffenen Soldaten, Flüchtlinge, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter starben etwa 35.000 Menschen und wurden rund 57.000 verwundet. Kampf um Wien. Hauptartikel: Wiener Operation 1945. Im März 1945 drang die Rote Armee in Ungarn in das Gebiet zwischen Plattensee und Donau vor. 1944 war dort von deutscher Seite mit dem Bau des Südostwalls begonnen worden. Die Stellungsanlagen sollten von den Weißen Karpaten im Norden bis Zagreb im Süden reichen, konnten aber nicht mehr fertiggestellt werden. Zum Bau wurden rund 30.000 ungarische Juden herangezogen, von denen etwa 13.000 durch Hunger, Krankheit und die Strapazen ums Leben kamen oder von den Wachmannschaften erschossen wurden. Massaker beim Kreuzstadel, bei Reichnitz und bei Deutschschützen. Die überlebenden 17.000 wurden in das KZ Mauthausen gebracht. Zur Besetzung der Stellungen wurde auch der Volkssturm eingesetzt. Alle bislang noch nicht kämpfenden waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren, schlecht ausgerüstet und militärisch nicht ausgebildet, konnten die Verteidiger in den unfertigen Stellungen der anrückenden sowjetischen Armee nicht standhalten. Am 29. März überschritten die sowjetischen Truppen bei Kloster Marienberg die Grenze und erreichten am 6. April Wien. Hitler hatte Wien zum Verteidigungsbereich erklärt. Der Kampf sollte mit allen Mitteln bis zum Ende geführt werden, ohne Rücksicht auf Verluste an Gebäuden und Menschenleben. Bevor Einrichtungen der Infrastruktur dem Feind in die Hände fallen konnten, sollten sie zerstört werden. Nero-Befehl. Mitglieder einer militärischen Widerstandsgruppe innerhalb des Wehrkreiskommandos versuchten daraufhin in der Operation Radetzky eine kampflose Übergabe der Stadt an die sowjetischen Truppen zu arrangieren, was aber nur zum Teil gelang. Die Aktion wurde verraten und die, neben Major Karl Schokol, dabei federführenden Offiziere Major Karl Biedermann, Hauptmann Alfred Huth und Oberleutnant Rudolf Raschke wurden verhaftet und am 8. April öffentlich gehängt. Am 13. April war der Kampf um Wien, der etwa 19.000 deutsche und 18.000 sowjetische Soldaten das Leben gekostet hatte, zu Ende. Die sowjetischen Truppen rückten danach noch im Weinviertel nördlich bis an die Thaya, im Westen bis an die Traisen und im Süden an den Semmering vor. In den weiter westlich gelegenen Teilen Niederösterreichs verübten die verbliebenen Einheiten der SS und einzelne Wehrmachtsverbände noch in den letzten Kriegswochen Massaker an den Gefangenen der Haftanstalt Stein in Krems an der Donau, Kremser Hasenjagd, und an Gruppen von Zwangsarbeitern. Junge Soldaten, die erst kurz zuvor im Rahmen des Volkssturmes eingezogen worden waren, aber nicht an den aussichtslosen Kampf teilnehmen wollten, wurden standrechtlich erschossen oder gehängt. Vordringen der Westalliierten. Am 28. März betraten, von Kempten im Allgäu kommend, bei Wils in Tirol als erste unter den Westalliierten US-Soldaten österreichisches Gebiet. Die Führungsstäbe waren auf einen hinhaltenden Widerstand in der Alpenfestung vorbereitet, doch die Pläne dafür waren von deutscher Seite nur ansatzweise realisiert worden. Am 29. März überschritten französische Soldaten bei Lochau in Vorarlberg die Grenze. Marokkanische Einheiten der Fremden Legion folgten am nächsten Tag. Die französischen Verbände drangen in der Folge ohne, mit Ausnahme eines Gefechtes bei Götzis, auf Widerstand zu stoßen bis zum Arlberg vor. Die Wehrmachtsverbände befanden sich durch Desertation bereits in Auflösung und auch die Bemühungen von Teilen der Bevölkerung, Kampfhandlungen zu vermeiden, trugen das ihre dazu bei. US-Truppen gelangten nach Gefechten um den Fernpass und die Porta Claudia tiefer nach Tirol. Im Ölztal wurden sie von einer Partisanengruppe, die von dem Studenten Wolfgang Pfaundler angeführt wurde, begrüßt. Ihnen war es schon kurz zuvor gelungen, das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bekommen. Auch in der Landeshauptstadt Innsbruck war es Widerstandskämpfern gelungen, General Hans Böheim, den Kommandanten der Divisionsgruppe Innsbruck Nord, gefangen zu nehmen. Sie hatten über den Sender der Stadt bereits das Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten verkündet und die Häuser mit rot-weiß-roten Fahnen geschmückt, als am 2. Mai die US-Soldaten eintrafen. Die Stadt Salzburg wurde am Morgen des 4. Mai 1945 von amerikanischen Kampfverbänden aus dem Raum München erreicht, die den von Tirol kommenden Verbänden zuvorkamen. Nach einer angeblich mündlichen am 30. April getroffenen Übereinkunft mit dem Gauleiter Gustav Adolf Scheel richtete der Kampfkommandant, der Stadtoberst Hans Lepperdinger, über Hörfunk einen Appell an die Einwohner Salzburgs. Darin übernahm er die Verantwortung für die kampflose Übergabe der Stadt. August Eichgruber, Gauleiter von Oberdonau und 1946 im Mauthausen-Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet, wollte den Kampf nicht aufgeben. Er ließ Deserteure und KZ-Häftlinge töten, die aus Wien geflohenen NS-Funktionäre verhaften, und plante, die im Salzbergwerk von Altaussee versteckten Kunststätze aus ganz Europa zu zerstören. Als Folge der anhaltenden Kämpfe flogen die Alliierten weitere Bombenangriffe gegen Linz, Wels und Adnan Puchheim, denen in den letzten Kriegstagen noch hunderte Menschen zum Opfer fielen. Am 5. Mai schließlich kapitulierte der Militärsbefehlshaber von Linz und US-Truppen befreiten als letztes der Konzentrationslager des Deutschen Reiches das KZ Mauthausen. Kriegsende. Am 7. Mai 1945 unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl in Reims, Frankreich, die bedingungslose Gesamtkapitulation der Wehrmacht. Hitler hatte sich schon am 30. April das Leben genommen. Am folgenden Tag trafen an der Erlauf erstmals in Österreich US-amerikanische und sowjetische Truppen aufeinander. In den Plänen für die Besatzungszone nach der Befreiung Österreichs waren Kärnten und die Steiermark der britischen Verwaltung zugeordnet. Von Jugoslawien rückten die Partisanen unter Josip Broz Tito ebenfalls nach Südösterreich vor. Um weitere Kämpfe und eine Teilung zu vermeiden, bemühten sich Kärntner Politiker der bis dahin verbotenen Parteien darum, Gauleiter Friedrich Rainer davon abzubringen, einen Abwehrkampf nach dem Vorbild des Kärntner Abwehrkampfes von 1918-1919 zu führen. Am 6. und 7. Mai erfolgte die Übergabe der Regierungsgewalt von Rainer an die Vertreter der Parteien und Hans Piesch übernahm das Amt des Landeshauptmannes. Sofort wurde der bewaffnete Widerstand beendet und die neue Landesregierung suchte den Kontakt mit den von Italien heranrückenden britischen Truppen. Am selben Tag, dem 8. Mai, VE Day, erreichten sowohl erste britische Panzereinheiten wie auch Partisanen Klagenfurt. Auf Druck des britischen Kommandanten zogen sich die Partisanen wieder zurück. Am 9. Mai, dem Tag, an dem die Gesamtkapitulation der Wehrmacht in Kraft trat, erreichten sowjetische Truppen Graz und rückten, nachdem Gauleiter Siegfried Überreiter von der örtlichen Wehrmachtsführung schließlich überzeugt wurde, dass seine Pläne für den militärischen Widerstand zum Scheitern verurteilt waren, kampflos in der Stadt ein. Dort bildete sich unter dem Sozialdemokraten Reinhard Machold eine neue Landesregierung. Weite Teile der Steiermark standen vorerst unter sowjetischer Militärverwaltung. Die südlichen Gebiete des Bundeslandes waren zum Teil noch von Partisanen und von bulgarischen Truppen besetzt. Innerhalb der folgenden Monate übernahm Großbritannien die Militärverwaltung des gesamten Gebietes der beiden Bundesländer. Opferzahlen: etwa 247.000 Tote oder für tot erklärte, dauerhaft vermisste, in Wehrmacht und SS, etwa 114.000 schwer Kriegsgeschädigte, etwa 35.000 tote Zivilisten infolge von Kampfhandlungen und Bombardements, etwa 57.000 Verletzte, etwa 65.500 ermordete Juden, etwa 16.000 weitere in Konzentrationslagern Ermordete, davon 8.000 Zigeuner, etwa 10.000 in Gestapohaft und mehr als 6.000 in Gefängnissen in vom Deutschen Reich besetzten Ländern Getötete, etwa 2.700 als Widerstandskämpfer zum Tod Verurteilte.
Der Artikel Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus wurde von Julian Thien mit dem Benutzernamen The Taxicuter am 21.01.2007 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionen Autoren abgerufen werden.